Begrenzungskabeln und wächst mit seinen Aufgaben. Für mehr Freiheit bei der Rasenpflege. Jetzt mit gratis Garage beim Kauf eines Gardena-Mähroboters. Noch bis Ende Juni. Mehr unter gardena.com.
ORF Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
US-Gericht erklärt Trump-Zölle für rechtswidrig. Eltern wegen Misshandlung von Baby in Haft. Am Mikrofon Martin Balder. US-Präsident Donald Trump hat eine juristische Niederlage erlitten. Das Gericht für internationalen Handel in New York hat einen Großteil der Zölle, die Trump in den vergangenen Monaten verhängt hat, als ungesetzlich aufgehoben. Betroffen sind die 10%igen Zölle auf alle Waren, die 30% auf Importe aus China und die 25% auf Güter aus Kanada und Mexiko. Die Regierung will gegen das Urteil berufen. Aus den USA, Thomas Langpaul.
Es ist die nächste Runde im Auf und Ab der Importzölle unter der Regierung Trump. Noch am Mittwoch hatte der Präsident seine Zölle, die er mal höher und mal weniger hoch ansetzt, verteidigt. Kritik, wonach er am Ende immer einen Rückzieher mache, von sich gewiesen.
This country was dying. You know, we have the hottest country anywhere in the world. I went to Saudi Arabia, the king told me.
Dieses Land war am Sterben, jetzt ist es das heißeste Land der Welt. Das hat mir der König von Saudi-Arabien gesagt. Vor 6 Monaten war dieses Land tot wie ein Stein. Und Sie stellen so eine gemeine Frage. Nicht betroffen von dem Urteil sind die 25% Zölle auf Autos, Stahl und Aluminium.
Nach dem gestrigen Gletscherabbruch im Schweizer Kanton Wallis droht in dem betroffenen Tal nun eine Flutwelle. Der durch das Tal führende Fluss wird durch die Geröllmassen aufgestaut. Räumungsarbeiten sind durch die nach wie vor gefährliche Lage am Berg nicht möglich. Mehrere flussabwärts gelegene Dörfer wurden evakuiert. Im Wiener AKH kämpft ein 9 Wochen altes Baby ums Überleben. Das Mädchen wurde vermutlich von seinen Eltern misshandelt. Es hat ein schweres Schütteltrauma. Die Eltern sind in Haft. Mehr von Petra Jeschek.
Die Eltern bringen gestern Mittag die 9-Wöchige in die Klinik Otterkring. Sie sagen, die Kleine hatte einen Krampfanfall. Die Ärzte stellen sehr viele, teils lebensbedrohliche Verletzungen fest und überstellen sie ins AKH. Dort wird sie notoperiert, sagt Markus Dietrich von der Wiener Polizei.
All diese Verletzungen deuten derzeit auf ein Schütteltrauma hin.
Die Eltern, eine 38-jährige Kroatin und ein 35-jähriger Deutscher, werden festgenommen. Sie waren den Behörden nicht bekannt, weitere Kinder gibt es nicht. Das Jugendamt hat die Obsorge des Säuglings übernommen, sagt Sprecherin Ingrid Pöschmann. Sie appelliert an betroffene Eltern, sich Hilfe zu holen.
Ganz oft kommt es zu Überforderungssituationen, die Eltern dann an die Grenzen der Belastbarkeit bringen. Wir sagen immer, Hilfe holen ist keine Schande.
Die Eltern schweigen zu den Vorwürfen, das Baby kämpft nach wie vor ums Überleben.
In den ukrainischen Regionen Charkiw und Donetsk haben die russischen Streitkräfte nach eigenen Angaben 3 weitere Ortschaften eingenommen. Laut dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky hat Moskau zuletzt 50.000 Soldaten an der Grenze zusammengezogen, um einen Vorstoß im Nordosten der Ukraine vorzubereiten. Das waren die Nachrichten mit Martin Balder. Und nun zum Wetter.
Ein windiger, wechselhafter Abend. In den Landeshauptstädten hat es aktuell zwischen 15 Grad in St. Pölten und 21 in Klagenfurt. Morgen am Freitag scheint von Vorarlberg bis Kärnten von der Früh weg die Sonne. Sonst bringen anfangs dichte Wolken noch etwas Regen, zum Beispiel in der Obersteiermark. Am Nachmittag wird es dann überall sonniger. Der Wind lässt im Vergleich zu heute nach, bleibt aber spürbar und um die 23 Grad morgen in der Osthälfte, im Westen schon bis 28. Um die 30 Grad bringt dann das Wochenende dazu viel Sonne. Am Samstag gewittert es höchstens vereinzelt, am Sonntag werden die Gewitter im Bergland häufiger. So viel zum Wetter von Katrin Ladstätter.
Blickwinkel. Gedanken am Feiertag mit Viola Wörther.
Herzlich willkommen an diesem Feiertagsabend. Der Frühsommer ist da, die Tage sind inzwischen wieder schön lang und hell. Da geht das Herz auf. Für viele Menschen ist dieser Unterschied zu den tristen und dunklen Herbst- und Wintertagen stimmungs- und lebensverändernd. Aber tun Frühling und Sommer unserer Psyche wirklich ganz automatisch und einfach so gut? Darüber wollen wir uns heute Gedanken machen und wir tun das gemeinsam mit der Psychiaterin Agnes Pohlhammer. Herzlich willkommen.
Schönen Abend. Danke fürs Einladen.
Frau Doktorin Pohlhammer, man sagt immer, das steigende Jahr und alles wird besser. Ist das so?
Ja und nein. Also es ist tatsächlich so, dass mit dem Frühjahr viele Menschen auch Schwierigkeiten haben, die psychische Erkrankungen haben, weil es starten alle durch. Die Sonne kommt heraus, die Blumen blühen und sie merken einfach, dass die Nachbarn in den Garten kommen und sie selber schaffen es nicht, hinauszugehen oder unter die Menschen zu gehen. Im Winter ist es nicht so aufgefallen. Im Winter sind alle zu Hause geblieben. Es ist nicht aufgefallen, wenn man am Abend früher ins Bett gegangen ist oder gar nicht hinausgegangen ist. Und im Frühling startet die Natur durch, die Menschen, und man selber kommt nicht mit. Und darunter leiden viele.
Also könnte man sagen, dass der Frühling Erkrankungen der Psyche sichtbarer macht?
Ja, vor allem Erkrankungen, die eben wirklich valide sind und wo man wirklich dann auch von Depressionen zum Beispiel sprechen muss und nicht nur von einer Frühjahrsmüdigkeit. Frühjahrsmüdigkeit ist etwas, was wir alle kennen. Der Kreislauf hat Schwierigkeiten mit dem wärmeren oder mit dem wechselnden Wetter. Das fällt alles unter Frühjahrsmüdigkeit. Aber in dem Moment, wo andere Symptome hinzukommen oder schon da waren, wie Traurigkeit, getrübte Stimmung, Konzentrationsstörungen, Ängste, Schlafstörungen, Appetitsteigerung oder Appetitverlust kann auch mal auftreten, Lustlosigkeit, Interessenlosigkeit, all diese Symptome zum Beispiel können dann ein Hinweis sein, dass eine depressive Störung vorliegt.
Vielleicht fangen wir genau bei diesem Punkt an, weil Sie haben es angesprochen, es kann in die eine oder in die andere Richtung gehen. Sie haben es jetzt über Appetit oder eben Appetitlosigkeit angesprochen. Für viele Menschen ist das sehr irritierend. Man denkt sich, eine Depression, das kann man sofort erkennen. Aber im Grunde bei sich selbst oder möglicherweise auch bei Angehörigen erkennt man es sehr schwer. Also jemand, der dann vielleicht ausufernd, weil er die Kraft braucht, doch mehr isst oder andere Genussmittel zu sich nimmt, der wird sich vielleicht denken, naja, das brauche ich halt jetzt gerade, aber wird es vielleicht nicht so festmachen an einer depressiven Verstimmung oder eben tatsächlich Depression. Was würden Sie sagen, wie erkennt man selbst an sich oder eben an einem Angehörigen, dass es jetzt tatsächlich in eine Richtung geht, dass man etwas unternehmen muss, dass man sich professionelle Hilfe holen muss?
Na, wie gesagt, es tritt ja nicht nur dieses eine Symptom auf, sondern es treten meist mehrere Symptome auf. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, dass es ja auch eine Frage der Zeitdauer ist. Habe ich das nur einmal am Tag oder für wenige Tage die Woche oder einmalig, dann ist es natürlich nicht als Krankheit zu werten. Aber alles, wo man sagt, alles, was über 2 Wochen hinüber hinausgeht, ist bedenklich. Viele Menschen berichten auch, dass sie in der Früh nicht mehr aus dem Bett kommen, dass sie so ein Morgentief haben, eine Antriebsstörung in der Früh, dass sie nur mal mit viel extra Kraftaufwand den Alltag bewältigen können, dass sie den Haushalt nicht mehr schaffen, dass die Arbeit plötzlich sehr anstrengend wird, dass sie sich über die Maßen engagieren müssen, dass sie überhaupt ihrer alltäglichen Arbeit nachkommen können. Sie gehen vielleicht noch arbeiten oder sind arbeitsfähig, aber brauchen einfach dafür viel mehr Energie. Sind zurückgezogener, vermeiden soziale Kontakte, wollen am Abend keine Freunde mehr treffen. All das wären Hinweise darauf, dass ein größeres Problem vorliegt. Und natürlich, wenn Sie fragen, ab welchem Zeitpunkt sollte man sich Hilfe holen, wenn all diese Symptome auftreten, sollte man sich Hilfe holen, aber ganz besonders, wenn auch Gedanken des Lebensüberdrusses auftreten.
Wenn wir uns jetzt so eine Situation überlegen, kommt ihr öfter vor, dann sagt man, ach komm, draußen scheint die Sonne. Manche sind vielleicht auch von der Kommunikation her ein bisschen anders und sagen, jetzt reiß dich doch mal zusammen, dir geht's ja eh so gut. Das sind Dinge, die passieren, wo man im Nachhinein vielleicht denkt, oh je, da war ich nicht empathisch. Mhm. Aber das sind Sachen, die passieren. Ich nehme an, im Alltag als Psychiaterin sind Sie da oft damit konfrontiert, dass jemand sagt, meine Verwandten haben das zu mir gesagt oder wollen mich irgendwie aus dem Tief herausholen mit aufmunternden Sprüchen. Wie kann man so eine Kommunikation einschätzen als Profi?
Naja, prinzipiell ist es ja gut, wenn man ein soziales Umfeld hat, was sich bemüht um einen. Das muss man ja schon sagen. Und dass man aufgemuntert wird und dass jemand einem versucht zuzusprechen, das ist ja an und für sich tatsächlich was Gutes. Und da ist man ja auch dankbar darum. Es ist nur schwierig in dem Moment, wo die Umgebung glaubt, man will nicht und ist nur faul oder drückt sich Aber in dem Fall, man kann nicht. Ja, es geht wirklich nicht. Psychische Erkrankungen sind wirklich Erkrankungen auch unseres Gehirnes. Das darf man nicht vergessen. Und das, obwohl ich jetzt aus einem Bereich komme, der viel im psychotherapeutischen Bereich tätig ist. Aber trotzdem muss man sich im Klaren sein, das sind bis zum gewissen Grad auch Neurotransmitterstörungen. Psychische Erkrankungen sind multifaktoriell, also es gibt ganz unterschiedliche und meist mehrere Ursachen, warum es dann zum Ausbruch einer Erkrankung kommt. Und das ist mit reinen Willensbekundungen nicht getan. Und wenn da Angehörige oder Familie glauben oder auch Freunde, dass man sich nur ein bisschen zusammenreißen sollte, dann geht das schon. Es geht nicht.
Ja. Was würden Sie sagen, Ihrer Einschätzung nach? Wie oft kommt das vor, dass man da eigentlich das Gegenteil erreicht oder vielleicht sogar noch eher was schlechter macht? Ist das in unserer Gesellschaft, gerade in einer Leistungsgesellschaft, etwas, was leider oft falsch gemacht wird, auch in diesem Zusammenhang?
Tu mich schwer, ist es falsch zu titulieren, weil es ist gut gemeint, aber eben nicht gut gemacht. Ja. Und trotzdem bin ich froh, wenn es überhaupt eine Form der Zuwendung und der Hinwendung zu einem psychisch Erkrankten geht. Ganz häufig wird es ja einfach nicht thematisiert. Auch der psychisch Erkrankte thematisiert es oft aus Schamgefühl nicht. Und das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass eben nicht darüber gesprochen wird. Die Möglichkeit eben als Angehöriger, sich vielleicht auch Unterstützung zu holen, mal nachzufragen, was geht denn da in jemanden vor, warum ist denn das so? Das wäre für mich so der Zugang. Und das Schweigen oder das dem anderen unterstellen, dass er nicht will, das macht es so schwierig oft. Und ob das häufig ist, ja, vermutlich passiert es. Ich habe erst kürzlich eine Patientin gehabt, die erzählt hat, dass sie im Rahmen eines Familientreffens diesbezüglich angesprochen worden ist. Da hat eine von den älteren Verwandten gesagt, also in früherer Zeit gab es so etwas nicht. Ja. Und das ist eine neue Entwicklung, dass junge Menschen jetzt psychisch erkrankt sind. Aber das stimmt natürlich nicht. Man hat früher einfach oft nicht darüber gesprochen und Menschen haben einfach keine Hilfe bekommen. Aber es ist nicht eine neue Erkrankung, die ist schon bei den Römern beschrieben worden, ja, die Melancholie.
Wenn wir uns anschauen, vielleicht im Vergleich zu früher gab es auch nicht die Möglichkeiten, auch nicht die Hilfen. Wenn Angehörige jetzt, so wie Sie sagen, sich Hilfe holen wollen, wohin können sie sich wenden? Also ganz praktisch gedacht, wen ruft man an? Wo bekommt man als Angehöriger die Möglichkeit, sich da auch ein bisschen schulen zu lassen?
Naja, gibt's mehrere Möglichkeiten. Also die erste Anlaufstelle, wenn man gut angebunden ist bei einem Hausarzt und dort eine vertrauensvolle Basis hat, dann wäre das für mich aber der erste Ansprechpartner. Natürlich kann man sich auch an den Facharzt, an die Fachärztin wenden, im Sinne von, wenn mein Angehöriger bereits in Behandlung ist, dass ich sage, ich möchte gerne mal mitgehen, ist das möglich? Wenn der Betroffene einverstanden ist, dann ist das durchaus sehr erwünscht, weil auch für den Arzt oder die Ärztin es wichtig ist, mitzubekommen, wie ist jemand im sozialen Kontext eingebettet, was braucht es da an Unterstützung? Es gibt Angehörigenvereine, in Salzburg gibt es AHA, da kommen verschiedene Menschen zusammen zum Thema. Es kommen Helfer, Ärzte, also Professionisten, selbstbetroffene Angehörige, kommen da zusammen und treten in einen Trialog eben. Das ist eine Möglichkeit, wo man Informationen und Unterstützung bekommen kann. Da kann man sich auch direkt hinwenden. Die bieten auch Beratungsgespräche an. In Salzburg gibt's auch die ambulante Krisenintervention, wo man sich hinwenden kann oder anrufen kann und mal nachfragen kann, was tue ich. Meinem Angehörigen geht's nicht gut, ich mache mir Sorgen. Das ist eine Möglichkeit. In dem Kontext, in dem ich tätig bin, in einer ambulanten Reha, handhaben wir es auch so, dass wir Angehörige einladen, wenn vom Patienten, Patientin das erwünscht ist oder auch erlaubt wird natürlich. Das macht viel Sinn, dass man Angehörige mit einbezieht, weil das ist der Alltag. Ja? Und oft gibt es ja auch Konflikte im Miteinander, die den Betroffenen dann belasten. Und so gesehen ist es hilfreich, wenn man Angehörige hat, die da auch Interesse haben.
Sie sind ärztliche und kaufmännische Leiterin der ambulanten psychosozialen Reha in Salzburg. Eine ambulante Reha ist wahrscheinlich für viele Menschen niederschwelliger, weil dass man sagt, man nimmt sich ganz heraus aus dem Alltag und geht jetzt für 3 Wochen oder noch länger woanders hin, heraus aus dem Umfeld, ist wahrscheinlich ein größerer Schritt, als in eine ambulante Reha zu gehen, wo man abends nach Hause kommt und seinen normalen Alltag hat. Wie läuft das bei Ihnen ab? Wie läuft das für Patienten ab? Was ist das Angebot, das die ambulante psychosoziale Reha in Salzburg bietet?
Ja, also prinzipiell muss man unterscheiden oder eben, wie Sie richtig gesagt haben, es gibt ambulante und stationäre Reha-Einrichtungen. Inhaltlich sind die gar nicht so unterschiedlich, die bieten etwas Ähnliches an, aber eben mit dem großen Unterschied, dass im einen Fall ist eine Hotelkomponente mit dabei und im anderen Fall gehen die Menschen am Nachmittag, am Abend wieder nach Hause und kommen am nächsten Tag wieder zu uns, so wie wir das in der APR in Salzburg in der Imbergstraße machen. Und am Wochenende und die Feiertage sind frei. Wir sind Fachärztinnen, Allgemeinmedizinerinnen, Ergotherapeutinnen, Psychotherapeuten, Psychologinnen, Sportwissenschaftlerin, Physiotherapeutin, Sozialarbeiterin, ganz wichtig auch, weil es macht zum Beispiel keinen Sinn, wenn jemand aufgrund seiner Lebenssituation, es gibt ja auch Menschen, die von Armut zum Beispiel bedroht sind, da wäre es also fast sarkastisch, wenn ich sage, jetzt machen wir mal Psychotherapie und dann wird es schon besser werden und derjenige verliert aber seine Wohnung gerade und hat kein Dach mehr über den Kopf, dann muss man sich um diese Dinge auch kümmern. Das heißt, Sozialarbeit ist bei uns was ganz Wichtiges. Dieses Behandlungsteam stellt sich rund um unsere Patienten und Patientinnen auf und versucht zu schauen, was braucht der oder diejenige. Ist es eher etwas, wo man medizinisch, medikamentös unterstützen muss oder was weiterführt oder auch vielleicht einmal verändert? Ist es jemand, der vielleicht auch wieder in Bewegung kommt? Also wir versuchen wirklich auch mit all unseren Patienten jeden Tag irgendeine Bewegungseinheit zu machen. Das ist auch bewiesen auf neurophysiologischer Ebene, dass Bewegung oder moderater Ausdauersport dazu führt, dass gewisse Wachstumsfaktoren im Gehirn sich erhöhen und dadurch wiederum sich neue Synapsen, neue Nervenverbindungen ausbilden können. Und wenn wir das tun, dann heißt es nichts anderes, als dass wir was Neues lernen. Und das ist oft das, was wir brauchen im Rahmen einer psychischen Erkrankung, dass wir neue Verhaltensweisen wieder kennenlernen, dass wir vielleicht verstehen, warum haben sich diese Verhaltensmuster überhaupt entwickelt, woher kommen die, was kann ich dagegen unternehmen, wenn ich Ängste habe, welche Techniken kann ich einsetzen. Und da ist es eben wichtig, dass gewisse neuronale Vorgänge im Gehirn überhaupt möglich sind und die kann man möglich machen eben über Bewegung, über Medikamente, über soziale Absicherung, alles gehört dazu, damit überhaupt sich was verändern kann.
Ich kann nicht schlafen, schon seit Tagen, ich fühle mich falsch, es hört einfach nimmer auf. Und ich tu so, als wär alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Und ich versuch so sehr, was anderes zu denken. Das zerstört mein Gehirn. Ich glaub, ich geh reparieren. Ich weiß, irgendwas stimmt. Überschaubar und sortiert und alles dreht sich. Ich übergeb mich, wenn ich mich nicht festhalte. Ich glaub, ich geh repariert. Ich weiß, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich glaub, ich geh repariert. Ich bin müde und empfiehlt.
hab ich gerepariert. Ich weiß, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich glaub, ich gerepariert. Ich bin müde und empfindlich bei dir. Ich glaub, ich gerepariert. Ich glaub, ich gerepariert. Ich glaub, ich gerepariert.
Die Psychiaterin und Leiterin der ambulanten psychosozialen Reha in Salzburg, Agnes Pohlhammer, ist zu Gast in dieser Ausgabe von Blickwinkel – Gedanken am Feiertag. Frau Primaria Pohlhammer, Sie sind sowohl ärztliche als auch kaufmännische Leiterin. Klingt nach einer Doppelbelastung. Fangen wir vielleicht mit den Vorteilen an. Was ist denn positiv daran, wenn man für beides die Verantwortung kriegt?
Ja, vorweg muss ich sagen, ich habe inzwischen Unterstützung bekommen. Ich habe einen ganz lieben Kollegen aus Graz, der dort die kaufmännische Leitung macht und mich in Salzburg mit unterstützt. Somit hat sich das etwas entlastet, wenn man es so nennen darf. In der Beginnzeit habe ich tatsächlich beides gemacht und der Vorteil war und ist, dass man Einblick in zwei sehr unterschiedliche Bereiche bekommt und ist schon, also gerade wenn man vom Krankenhaus kommt, als Krankenhausärztin, dass man ja wenig Ahnung davon hat, was die Dinge kosten und woher das Geld überhaupt kommt und wie das so läuft. Und dieser wirtschaftliche Aspekt ist schon ein wichtiger. Da beginnt man die Dinge mehr zu schätzen und auch wenn in der Öffentlichkeit das momentan anders wahrgenommen wird, aber wir haben schon ein tolles Gesundheitssystem, das muss man schon sagen. Es ist schon sehr viel möglich, was vielleicht in anderen Ländern nicht möglich ist. Und diese Erkenntnis habe ich durch diese Doppelrolle gewonnen und auch Personalführung und wie Teams miteinander gut arbeiten können, das ist schon was Besonderes und das genieße ich auch sehr.
Also das heißt, ja, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie haben die Letztverantwortung, aber Sie haben sich Unterstützung geholt von einem Kollegen, der das in Graz eben macht. Ist das vielleicht auch ein Punkt, dass man selbst sieht, was schaffe ich alles und dann geht's darum, auch als Leiterin einer Einrichtung, die eben Menschen unterstützt, sich nicht zu sehr zu verausgaben im Alltag, dass man sagt, ich selbst sehe bei mir auch meine Grenzen und dann hole ich mir Hilfe. Also ich hole mir Unterstützung, weil theoretisch hätten Sie das wahrscheinlich in der Doppelrolle voll weitermachen können, da hätte Sie niemand gehindert. Aber Sie haben gesagt, ich will mir da Unterstützung holen, dass ich mich ein bisschen freischaufel.
Genau. Das ist tatsächlich etwas, was ich auch versuche zu vermitteln und auch meinen Patienten und Patientinnen, aber auch den Kolleginnen, dass sich Hilfe holen, das gehört zum Erwachsensein ganz wichtig dazu. Also das bedeutet eigentlich, dass man erwachsen ist.
Sie haben ja die Leitung von APR im Jahr 2018 übernommen. Das heißt, seit 7 Jahren leiten Sie diese Einrichtung, seit etwas mehr als 7 Jahren. Jetzt fällt genau in diese Zeit, diese extreme Zeit der Gesundheitskrise, die Corona-Pandemie. Das heißt, eine Umstellung, 2 Jahre nachdem Sie begonnen haben, prasselt da etwas genau auf Ihren Bereich ein, weil ja sehr viele Menschen gerade in dieser großen Gesundheitskrise in Ausnahmezustände gekommen sind, die man sich bis dahin nicht vorstellen konnte. Wie stark hat gerade die Zeit der Corona-Pandemie auch Ihre Arbeit geprägt und was spürt man da vielleicht heute noch?
Mir kommt schon vor, dass wir mehr jüngere Menschen momentan bei uns haben und wir haben auch mehr Menschen mit Ängsten. Das kann ein Zufall sein, aber das fällt mir auf, ja.
Das Thema der Ängste, von denen ja viele Menschen betroffen sind, die eben eine psychische Erkrankung haben, war ja dann weit gestreut. Das hat dann auch viele Menschen betroffen, die vorher möglicherweise überhaupt keine Probleme mit der Psyche hatten. Ist das dann auch sowas vielleicht, wo man sagt, naja, jetzt bin ich nicht mehr alleine, jetzt geht's eigentlich allen so wie mir?
Ja, also das war ein Phänomen, was man tatsächlich zu Beginn vermutet hat, dass für manche Menschen mit psychischen Erkrankungen das durchaus ein gewisses Wir-Gefühl erzeugt hat, so dass man eben nicht so herausfällt, weil man nicht hinausgeht. Aber mittelfristig bis langfristig hat es schon zu einer Verschlechterung der Versorgung geführt. Vielleicht muss man in diesem Zusammenhang ja wirklich auch dazu sagen, wenn wir so über psychische Erkrankungen sprechen, dann sprechen wir ja über ein sehr breites Gebiet. Also es ist ja nicht psychische Erkrankung gleich psychische Erkrankung. Da gibt es ja ganz unterschiedliche, so wie es auch bei den internistischen Erkrankungen ganz unterschiedliche gibt, gibt es auch in der Psychiatrie. Und es macht natürlich schon einen großen Unterschied, ob ich jetzt eine Angsterkrankung habe oder eine Depression oder eine bipolare Erkrankung oder eine Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis, eine Persönlichkeitsstörung, eine Suchterkrankung. Das macht große Unterschiede auch in der Behandlung, was ich brauche an Therapie, ob ich damit dann überhaupt noch arbeitsfähig bin oder ob ich auch berufliche Rehabilitation benötige, ob vielleicht mein Arbeitsplatz dementsprechend auch angepasst oder sich anpassen muss. Also da gibt es schon sehr breite Graduierungen oder Unterschiede.
Also man kann natürlich nicht über einen Kamm scheren, aber kann man vielleicht sagen, dass es schon vom Thema her so ist, dass es in unserer Gesellschaft doch noch leider noch schwierig ist, tatsächlich mit so einer Erkrankung rauszugehen, zu sagen, das habe ich. Also vielleicht ist es einfacher eben mit einer körperlichen Erkrankung, dass die Leute das akzeptieren oder dass man das vielleicht eher besprechen kann. Oder sind wir da schon auf einem Level, dass man sagt, nein, das ist in der Gesellschaft angekommen. Es gibt körperliche Erkrankungen, es gibt psychische Erkrankungen und in den meisten Fällen ist es etwas, was sogar zusammengeht, also dass es nicht nur das eine oder nur das andere gibt.
Ja.
Haben wir da schon eine Weiterentwicklung jetzt über die Jahrzehnte, die Sie in der Branche sozusagen arbeiten? Oder würden Sie sagen, es geht schon sehr langsam voran in dem Bereich?
Naja, ja, wie Sie richtig sagen, also das ist wirklich ausbaufähig. Ja, ja. Und Sie haben auch was Wichtiges angesprochen. Es ist manchmal hilfreich, Körper und Psyche zu trennen, um Dinge zu erklären. Aber prinzipiell dieser Dualismus, den gibt's ja gar nicht. Das kommt aus einer früheren Zeit, was auch durchaus berechtigt war, um manches verständlicher zu machen. Aber Körper und Psyche sind ja nicht getrennt. Und das ist ja auch das, was jeder von uns im Grunde weiß. Jeder von uns weiß, wenn ich einen respiratorischen Infekt habe, einen Schnupfen und Kopfweh habe, dann geht's mir psychisch auch nicht gut. Das weiß doch jeder eigentlich. Ja. Und umgekehrt ist natürlich so, wenn ich eine körperliche Erkrankung habe, Klassiker wäre jetzt, sage ich mal, ein Diabetes, weiß man ganz häufig, dass da auch Depressionen mit einhergehen. Oder es gibt Medikamente, wie zum Beispiel Cortison, was ja häufig bei Entzündungen eingesetzt wird, das macht psychische Veränderungen. Das kann Depressionen hervorrufen, das kann aber auch Manien hervorrufen. Man weiß, dass gewisse Substanzen wie also Drogen, Suchtmitteln zu Hochstimmungen, aber dann in weiterer Folge, wenn sich die Serotoninreserven erschöpfen, zu schweren Depressionen führen können. Also das geht ja Hand in Hand, Körper und Psyche. Und das, was sich psychisch bei uns abspielt, das spielt sich ja in unserem Gehirn ab. Ja, das ist ja nicht frei von Materie, unsere Psyche, sondern da gibt es ja eine Materie, das Gehirn dazu.
Das heißt, die Fachleute wissen das. Ja. Eigentlich sollten es wir alle wissen, aber in der Gesellschaft ist es noch nicht hundertprozentig angekommen.
Nein, und tatsächlich habe ich im Hinblick auf unser gemeinsames Gespräch heute darüber nachgedacht, warum psychische Erkrankungen weiterhin so stigmatisiert werden. Und das ist tatsächlich schwer zu verstehen. Bin heute dann ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass es damit zusammenhängen muss oder könnte, dass wir ja soziale Wesen sind und dass diese Kommunikation und das im Austausch sein und soziale Interaktion für uns so wichtig ist. Und wenn es da zu einer Irritation kommt, und die passiert natürlich sehr häufig, wenn jemand eine psychische Erkrankung hat. Da ist man plötzlich nicht mehr so kommunikativ oder man reagiert anders auf Aussagen, wie man es früher vielleicht getan hat. Oder man ist tatsächlich plötzlich einer anderen Überzeugung oder hat eine andere Wahrnehmung. Und die Idee, die ich dann hatte, war, wenn ich jetzt eine Erkrankung zum Beispiel meines Magens oder meiner Leber oder sonst was, wir kommunizieren ja nicht unsere zwei Leber. Und unsere zwei Mägen kommunizieren ja nicht miteinander. Das heißt, das ist nicht gestört dadurch. Aber bei einer psychischen Erkrankung könnte sein, dass eben diese Interaktion gestört ist und das irritiert uns so dermaßen, weil das so wichtig für uns ist, dass uns das Angst macht. Ja? Und dass das dazu führt, obwohl eigentlich psychische Erkrankungen so häufig sind. Ja? Also wenn man denkt, so jeder Dritte erkrankt im Laufe seines Lebens an einer psychischen Erkrankung. Also es ist, jeder hat in seinem unmittelbaren Umfeld jemanden, der von einer psychischen Erkrankung betroffen ist oder man ist selber betroffen davon. Ja? Trotzdem beunruhigt es uns so, dass da eine Erkrankung dazu führen kann, dass das Denken, das Fühlen, die Wahrnehmung, das Verhalten, das Handeln, die soziale Interaktion plötzlich verändert ist. Das scheint uns so zu beunruhigen, dass wir das einfach dann nicht wahrhaben wollen. Und dann ist natürlich, deswegen sitzen wir ja vielleicht auch heute da, es ist schon so, wie Medien auch berichten, das nimmt einen großen Einfluss auf uns. Ja. Und wenn die psychische Erkrankung plötzlich Grund für ein Verhalten ist oder eben so dargestellt wird, als würde das all das Handeln des jeweiligen Menschen, der vielleicht ein Fehlverhalten gezeigt hat, dass das nur durch diese psychische Erkrankung hervorgerufen worden ist. Dieser Zusammenhang, der wird oftmals viel zu schnell hergestellt. Das macht man ja mit anderen Dingen auch nicht.
Momentan ist richtig, momentan ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Ebbe kommt die Flut. Am Strand des Lebens, ohne Grund, ohne Verstand, ist nichts vergebens, ich baue die Träume auf den Sand. Und es ist okay, alles auf dem Weg. Und es ist Sonnenzeit, unbeschwert und frei. Und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt, weil er schwankt und stellt, weil er wärmt, wenn er erzählt, und weil er lacht, weil er lebt, du fehlst. Das Firmament hat geöffnet, Wolken los und ozeanblau, Telefon, Gas, Elektrik, unbezahlt, und das geht auch. Teil mit mir deinen Frieden, wenn auch nur geborgt. Ich will nicht deine Liebe, ich will nur dein Wort. Und es ist okay, alles auf dem Weg. Und es ist Sonnenzeit, ungetrübt und leicht. Und der Mensch heißt Mensch, weil er irrt und weil er kämpft, weil er hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergibt, weil er lacht und weil er lebt. Du fehlst. Oh, weil er lacht, weil er lebt. Du fehlst.
Sie hat jahrzehntelange Praxis als Ärztin und Psychiaterin, Primaria Agnes Pohlhammer, teilt ihre Erfahrungen heute mit uns in dieser Ausgabe von Blickwinkel, Gedanken am Feiertag. Was ist denn Ihre prägendste Erfahrung aus den Anfängen Ihrer Karriere?
Die Psychiatrie ist einfach ein unglaublich breites und faszinierendes Feld oder medizinischer Bereich. Da beschäftigt man sich nicht nur mit Naturwissenschaft, sondern man beschäftigt sich mit gesellschaftspolitischen Themen. Man kann sich philosophisch auch ein bisschen Gedanken machen. Man muss manchmal sehr kreativ sein, damit man überhaupt einen Zugang zu jemandem findet. Wie ich so aus der Zeit des Turnus herausgekommen bin und damals so ein bisschen eher noch so unüberlegt vielleicht in die Psychiatrie hineingerutscht bin, kann ich mich schon an eine Situation erinnern, die mich berührt hat. Da war ich in der Langzeitpflege auf einer Gerontopsychiatrie und das heißt, da waren chronisch, also Langzeit erkrankte ältere Menschen, die dort im Grunde ihren Lebensabend verbracht haben, und da war so ganz viel auch so von der Pflege, wo man versucht hat, den Menschen als Gesamtes zu erleben. Ich hatte eine Patientin, die hat eine Geige gehabt, und meine erste Aufgabe bei der Visite war immer, sofort war die gar nicht bereit, mit mir in Kontakt zu treten, diese Geige zu stimmen. Das gibt es nur in der Psychiatrie, in meinen Augen. Also dieses, so diesen Menschen so ganz als Ganzheit zu erfassen und sich auf das einzulassen. Es ist unglaubliche Kreativität oft auch gefragt. Muss nicht. Man kann auch in der Psychiatrie natürlich Grundlagenforschung betreiben, ist auch möglich. Ja. Aber wenn man möchte, dann ist da ganz viel möglich.
Also man kann seinen eigenen Stil entwickeln.
Man kann einen eigenen Stil entwickeln, und das ist auch oft gefragt oder auch notwendig. Ja. Man muss sich Gedanken machen, wie sich die Gesellschaft entwickelt, weil viele unserer Patienten, die wären oder sind auch arbeitsfähig, aber der passende Arbeitsplatz ist nicht da. Ja, es ist halt schwierig, wenn ich Schlafstörungen habe, dann in einem Schichtdienst zu arbeiten. Das ist etwas, was für jeden von uns nicht gut ist, aber natürlich, wenn ich dann noch schon mit Schlafstörungen kämpfe und entsprechende Medikamente nehmen müsste, dann ist plötzlich der Schichtdienst nicht mehr das passende Äquivalent, wo ich vielleicht die letzten 20 Jahre gut zurechtgekommen bin. Oder viele unserer Menschen kommen auch ganz unverhofft in Not, weil es gibt zum Beispiel Menschen, die zeichnen sich durch besondere Gründlichkeit aus, die sind vielleicht in einem Bereich als Buchhalter besonders gut aufgehoben und sind geschätzte und gern gesehene Mitarbeiter, und dann plötzlich verändert sich was in der Zusammenstellung des Personals, und es geht der Vorgesetzte vielleicht in Pension, und dann kommt irgendwie auf die Idee und sagt doch der Herr Meier, der unser langgeschätzter, langjähriger Mitarbeiter, der könnte doch diese Führungsposition übernehmen, und natürlich der Herr Meier, der ja sehr pflichtbewusst ist, macht es natürlich, was man ihm vorschlägt, und ist ja auch mit Anerkennung verbunden und ist plötzlich nicht mehr mit buchhalterischen Themen nur beschäftigt, sondern plötzlich muss er sich mit dem beschäftigen, was zwischen den Mitarbeitern passiert. Es kommt zu Konflikten, die er lösen muss. Plötzlich muss er Anweisungen weitergeben, was er bisher nie getan hat, und plötzlich kommt er in Not. Ja? Und das auch zu verstehen, warum das passiert und was es da gilt, an dem Arbeitsplatz zu verändern, ohne dass die Leistung in Frage gestellt wird, ohne dass der Selbstwert darunter leidet. Das ist zum Beispiel etwas, über das muss man sich als behandelnder Arzt manchmal auch Gedanken machen. Manchmal ist es nicht möglich, weil man die Zeit nicht hat, aber wenn es möglich ist, oder als Psychotherapeut, dass man darüber nachdenkt, wie geht es dann in der Arbeit weiter? Ja.
Sie haben das Geigestimmen angesprochen. Das kann ja wahrscheinlich auch nicht jede Psychiaterin. Bei Ihnen war es ja so, dass dieser berufliche Weg möglicherweise gar nicht so vorgezeichnet war. Sie haben ja das Musische Gymnasium besucht und schon neben der Schulzeit Violine am Mozarteum studiert. War dann nach der Matura klar, nein, ich möchte keine Karriere als Musikerin machen, weil dann haben Sie sich ja ein Jahr lang für das Studium Veterinärmedizin eingeschrieben.
Also Geige habe ich nicht fertig studiert, das war ja damals
aber
möglich. Ja.
Neben der Schule sozusagen
genau,
am Mozarteum.
Vorstudium gegeben. Da war ich tatsächlich ein bisschen am Hin und Her überlegen, wohin es mich zieht. Die Geige ist mir schon noch lange erhalten geblieben. Also während der Studienzeit habe ich immer noch im Uni-Orchester gespielt, allerdings dann nur mehr unter Anführungszeichen als Bratschistin. Und Veterinärmedizin, meine Eltern waren beide Biologen. und haben aber auch dann aus diesem naturwissenschaftlichen Kontext heraus sich nochmal umorientiert. Mein Vater ist erst in der Pension dann ins Mühlviertel gezogen und ist dort jetzt sehr begeisterter Organist. Und meine Mutter hat dann Psychologie und Psychotherapie studiert und die Ausbildung gemacht. Und das heißt, es war immer schon diese unterschiedlichen Zugänge, die sind in unserer Familie schon gelebt worden. Und die Veterinärmedizin, das war so mein privates, so zu den Tieren hat es mich hingezogen, das hat mir immer schon gut gefallen. Nur da habe ich dann gemerkt, das ist im beruflichen Kontext ein schwieriges Thema. Da kommen wir wieder zu dem, was ich vorher gesagt habe mit unserem Gesundheitssystem. Das ist schon sehr schön, wenn man weiß, dass die Menschen medizinische Hilfe und Unterstützung bezahlt bekommen und sich die Gemeinschaft um einen kümmert. Und meine Sorge war bei den Tieren, dass die dann alle bei mir landen werden. Und da habe ich dann die Notbremse gezogen und habe mir gedacht, nein, das mache ich nicht.
Also Sie haben sich gedacht, Sie würden da zu viele Gratisbehandlungen machen.
Ja, oder die würden dann alle, genau, die würden dann bei mir landen und dann hätte ich einen großen Zoo zu Hause. Und habe ich beschlossen, das mache ich lieber in meinem privaten Kontext und habe mich umentschieden.
Also man muss seine Grenzen kennen.
Ja, man muss seine Grenzen. Und Veterinärmedizin ist ein sehr schwieriges Studium. Das muss man auch noch dazu sagen. Also da ziehe ich den Hut vor den Tierärzten und Tierärztinnen. Das ist nicht ohne, da ist Humanmedizin nichts dagegen.
Aber das heißt, dieses ehrliche Umentscheiden, das ist schon ein guter Weg im Leben, kann man sagen, um ans Ziel zu kommen. Auch wenn andere sagen würden, na, da war mal so und mal in die Richtung. Ja. Aber für einen selber geht der Weg ja geradeaus.
Ja, und vielleicht schon, also ich bin ein Mensch, der immer sehr in Bildern gedacht hat und mir also vorzustellen, wo möchte ich, wie stelle ich es mir vor, Träume zu verwirklichen und wie komme ich dorthin. Und das habe ich dann letztendlich schon verfolgt, natürlich mit ein bisschen Umwegen, aber letztendlich dann zu schauen, wie kann ich meine Träume verwirklichen.
Und was ist der Traum jetzt? Ist er aus Ihrer Sicht jetzt in der Mitte des Lebens schon ein bisschen verwirklicht oder wo geht's noch hin?
Ja, tatsächlich ist viel verwirklicht. Ich bin ja schon ein bisschen über die Mitte des Lebens gekommen und ich finde das momentan auch eine sehr schöne Zeit, weil ich das Glück habe, ja gesund zu sein oder gesund. Gesundheit ist ja auch so ein Begriff, der sehr unterschiedlich definiert und wahrgenommen wird und so dieses Teilhaben können am Leben, auch wenn man mal dort, wenn es mal da oder dort zippt oder nicht so ganz, man nicht ganz schmerzbefreit ist, aber ich habe das Privileg, dass ich viel erreicht habe und auch sehr zufrieden bin damit und das sehr genieße auch jetzt. Ja. Und wenn ich mir überlege, wo ich noch hin möchte, dann gefällt mir die Arbeit mit Kollegen und Kolleginnen sehr. Ich mache derzeit Balint-Gruppen, man kann sagen, dass das eine Art Supervisionsgruppe ist für Ärztinnen und Ärzte aus allen unterschiedlichen Fachbereichen, die regelmäßig zusammenkommen und die Möglichkeit haben, eben Arzt-Patient-Beziehungen zu reflektieren. Und das ist etwas, was mir viel Spaß macht. Und da könnte ich mir vorstellen, noch mehr zu machen, wenn die Zeit es mal zulässt.
Und wo auch viel weitergeht.
Ja, und wo auch ein großer Bedarf ist. Ich bin immer wieder erstaunt, dass Kollegen und Kolleginnen, die in so belastenden Situationen sich immer wieder befinden, das ist so ein schwieriger Beruf oftmals und dass so wenig Unterstützung bekommen oder manchmal auch annehmen. Auch jetzt so, das ist eh das, was man auch ein bisschen mitbekommt, dass viele Kollegen oder Kolleginnen, speziell vielleicht auch im Nachtdienst, in teils ja, sehr unangenehme Situationen kommen und wo ich wirklich der Meinung bin, da muss man es unterstützen, sonst verlieren wir die. Ja, das möchte heutzutage keiner mehr, dass er beschimpft wird in einer Ambulanz oder weil jemand länger warten muss. Das ist, wo man so vom Grunde des Herzens ja eigentlich unterstützen und helfen möchte, aber man kann natürlich nicht 24 Stunden durcharbeiten.
Jahrelang begleitet, jetzt sitze ich hier allein und verstaubt. Und ich Schwester, die ein So erzählt von rauschenden Festen, von Frauen und von Drogen. Ich geb Stories zum Besten von tagelangen Nächten. Doch wie scheint bist du auf diesem Ort taub? Ich hab dich immer noch. Hallo, hallo, sag, kannst du dich noch erinnern? Wir sind nächtens über Zäune, waren nackt im Freibad schwimmen, haben uns dann noch im Morgengrauen beim Bäcker was zu essen geklaut. Hallo, hallo, ist das wirklich schon vorbei? Sag, hast du mich komplett vergessen? Was wird jetzt aus uns sein? Du bist von außen schrecklich still geworden, aber in dir drin bin ich laut. Jetzt schrei ich dir ins Ohr, erzähl von rauschenden Festen, von Frauen und von Drogen. Ich geb Stories zum Besten von tagelangen Nächten. Doch wie scheint bist du auf diesem Ohr taub, taub, ich hab dich immer noch. Immer noch in Erinnerung, wie auf dem Sommercamp in Frankreich, wie du besoffen in Sand speist. Hey, ich seh mir Bilder. Oh, wir waren Gewähler, Mann. Wir hatten uns und Zeit und brauchten auch nicht mehr. Für uns eine große Zukunft. Doch ich hab dich immer noch. Immer noch in Erinnerung, wie auf dem Sommercamp in Frankreich. Deine alte Seele, ich wollte mich nur mal melden, erzählen, was mir fehlt. Ich bin jahrelang schon eingeklemmt hier drin, ich hab so auf dich vertraut.
Wir machen uns an diesem Feiertagsabend Gedanken über die Psyche und wie wir gut tun können, nämlich unserer eigenen Psyche und im Idealfall vielleicht sogar den Menschen, die uns umgeben. Wie gehen wir das am besten an? Wir tun das gemeinsam mit Primaria Agnes Pohlhammer, Leiterin der ambulanten psychosozialen Reha in Salzburg. Und wenn wir uns ansehen, ihre Einrichtung ist dafür da, Menschen zu unterstützen, die tatsächlich an sich auch gesehen haben, ich brauche jetzt Hilfe, ich brauche jetzt Profis, die mich unterstützen. Aber es gibt ja rundherum ein riesiges Umfeld, gerade jetzt, wenn wir uns überlegen, im Internet, sozialen Medien, alle möglichen Glücksformeln, die da verbreitet werden, relativ niederschwellig. Was halten Sie von solchen Glückshäppchen, die überall verstreut werden und einem suggerieren, es geht ja ganz leicht?
Naja, fangen wir bei dem an, was vielleicht gut daran ist, wieder bei dem Thema der Entstigmatisierung. Prinzipiell ist es gut, wenn Themen rund um die psychische Gesundheit breit dargestellt werden und in den verschiedenen Medien sich auch wiederfinden. Aber wie Sie richtig sagen, da naschen natürlich viele mit, die keine entsprechende Ausbildung diesbezüglich haben. Und das, da muss man schon sehr differenziert hinschauen, wo hole ich mir Hilfe. Und da würde ich schon bitten, dass man, wenn eine psychiatrische Erkrankung vorliegt, dass man sich professionelle Hilfe holt. Und professionelle Hilfe ist Facharzt, Fachärztin, klinische Psychologin, Psychotherapeut, klinische Einrichtungen, wie bei uns in Salzburg die Uniklinik für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin. Und natürlich ist eine Möglichkeit, eben auch eine Reha zu besuchen. Natürlich kann man dann im weiteren Sinne sich Unterstützung, also wenn man schon ein bisschen eine Idee hat, was ist mir hilfreich, also zum Beispiel bei uns in der Reha machen wir in der Früh auch immer eine Achtsamkeitsübung, so starten wir an sich den Tag, und wenn man merkt, es tut mir gut und ich besorge mir im Anschluss ein entsprechendes Buch oder habe eine App, wo ich da nochmal Anleitung finde oder für Entspannungsübungen, die ich vorher schon im professionellen Setting oder Umgebung ausprobiert habe, das macht schon Sinn, ja. Wo ich nicht besonders glücklich bin, ist so diese Entwicklung, dass man ja sagt, digital vor ambulant, vor stationär. Das geht in bestimmten Bereichen, wird das funktionieren und auch Sinn machen, dass, wenn mein Kind vielleicht einen Schnupfen hat, dass ich dort mal anrufe und frage, auf was muss ich aufpassen, was sind die Red Flags, würde man sagen. Und möglicherweise kann da auch jemand mit psychischen Problemen zumindest einmal erste Hilfe bekommen im Sinne von, wo wende ich mich hin. Aber prinzipiell braucht es schon den persönlichen Kontakt und das nur übers Telefon oder über so eine Teams App oder App. Ja, irgendwie die Besprechungswochen fände ich nicht gut. Und eine App, ohne dass diese betreut ist und jemand dann da ist, der auch ansprechbar ist, halte ich für kritisch. Wir haben das auch immer wieder mal überlegt, weil es gibt natürlich viele Einrichtungen oder Träger, die das auch anbieten. Das haben wir in der Promente-Reha dezidiert bis jetzt abgelehnt, weil wir gesagt haben, das ist uns auch zu unsicher. Man möchte mit demjenigen wirklich immer wieder rückbesprechen, wie ist es ihm ergangen, wie ist es ihr ergangen, wenn sie das ausprobiert hat, was, weil es gibt da Menschen zum Beispiel, die kommen bei einer Entspannungsübung unter Anspannung, die kommen in Not, wenn sie das durchführen oder die Augen schließen, plötzlich tauchen retraumatisierende Erinnerungen auf, und das ist nicht etwas, was man in Hände legen sollte, die gar keine klinische Erfahrung haben, ja. Sie merken, ich bin diesbezüglich ein bisschen skeptisch. Und vor allem, wenn damit auch noch Geld gemacht wird, dann bin ich besonders skeptisch. Aber wie gesagt, dass man sich diese Hilfsmittel dann in weiterer Folge, wenn man schon Erfahrung hat und schon weiß, was einem gut tut, das ist natürlich sinnstiftend. Auch zum Beispiel, wir regen unsere Patienten und Patientinnen schon an, dass sie zum Beispiel in weiterer Folge sich vielleicht einem Sportverein anschließen oder wandern gehen. Oder das macht schon Sinn. Ja, aber dann natürlich aus einer gewissen Stabilität heraus schon, ja. Und wieder sind wir bei dem Punkt, den wir vorher schon angesprochen haben. Das ist ja keine Willensschwäche im Sinne von, ich kann mir selber helfen und dann wird das schon irgendwie, sondern das geht eben zu dem Zeitpunkt nicht, und da hilft mir auch eine App nicht weit. Im Gegenteil, das ist manchmal sogar gefährlich.
Ja. Macht vielleicht noch den Druck, also warum schaffe ich das nicht? Ja. Aber sind wir da vielleicht auch an einem Punkt, dass in unserer Gesellschaft dieses Streben nach Glück, und jeder muss glücklich sein, weil schauen wir uns doch nur um, überall in der Welt ist sehr viel Unglück und eigentlich müsste es uns ja gut gehen, warum schaffen wir das nicht? Also dieser Anspruch, dauerhaftes Glück, ist das vielleicht ein ganz verrücktes Ziel, dass wer auch immer uns das vorgegeben hat, dass uns alle eigentlich ins Unglück stürzt in gewisser Weise?
Das ist eine Illusion. Das ist einfach eine Illusion, weil das wäre ja eigentlich das wirkliche Glück, dass ich gesund bin und bleibe, wobei eben Gesundheit nicht Abwesenheit von Krankheit bedeutet, sondern das ist ja was, was tagtäglich neu geschaffen werden muss. Ja? Und da ist es nicht das Gefühl des Glücks, sondern eher dieses Gefühl der Zuversicht, dass ich mein Leben bewältigen kann, ja? Dass ich einen Sinn dahinter sehe. Ja, das ist eigentlich das, was erfüllend ist und was uns gesund hält, und nicht der Lottogewinn. Ja, das ist auch schön, aber ja.
Wenn wir uns da gerade in diesem Bereich der sozialen Netzwerke aufhalten, da ist es ja so offensichtlich, dass die Menschen immer dann Bilder verbreiten, wenn es gerade schön ist bei ihnen. Das heißt, man schaut herum und sieht, alle anderen sind so wunderbar glücklich und bei mir ist jetzt gerade nichts los, was ich da jetzt posten könnte. Ist das auch etwas, was eben Unglück in einer gewissen Form erzeugt oder Unzufriedenheit? Bewegen wir uns da in einem Bereich, dieses ständige Beobachten von anderen beim Leben, dass man sein eigenes Leben irgendwie gefühlsmäßig verpasst?
Ja, also das, glaube ich, erhöht tatsächlich bei vielen Menschen massiv den Druck, ja. Und ich kann mich an die Zeit, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, bevor es Handys gegeben hat. Ja, also wir gehören ja noch zu der Generation, die ohne Handys aufgewachsen sind. Ich kann mich erinnern, dass ich mich schon geärgert habe, wenn in besonders schönen Situationen Leute den Fotoapparat gezückt haben. Ich habe mich zwar dann im Nachhinein schon über die Fotos gefreut, aber das ist immer so, es bringt wieder einen Abstand in dieses Erleben hinein. Ja, dass man so mal sagt, ich bin jetzt im Hier und Jetzt und genieße die Situation so, wie sie ist, bewerte sie nicht. Das ist übrigens Achtsamkeit. Also das ist das, was man versucht, in der Achtsamkeit zu lernen, dass man sagt, man bewertet die Situation, in der man sich gerade befindet, was man gerade wahrnimmt, das Hier und Jetzt einmal einfach nicht. Ja. Und durch diese Medien wird da ständig ein Abstand ins Erleben hineingebracht. Ja. Und das entspricht aber nicht der Wirklichkeit. Also das ist wie eine Parallelwelt. Da ist tatsächlich meine Sorge, ob das noch zunimmt. Da wird gerade mit der KI, ob da nicht noch mehr an Parallelwelten entstehen werden. Man weiß ja heute schon, dass bei Studien, dass Menschen KI-kreierte Bilder von Menschen als angenehmer erleben als reale Bilder. Und irgendwann ist zumindest meine Sorge, dass man dann vielleicht nur mal sich umgeben möchte mit irrealen Gestalten.
Und kann man sagen, da ist der Rat vom Profi, also von Ihnen, als die das studiert hat, wie es der menschlichen Psyche grundsätzlich gehen sollte, dass man sagt, legen wir das doch mal weg, ja. Bleiben wir im Hier und Jetzt und gehen lieber hinaus, ja, in eine Welt, wo vielleicht eine Pfütze ist, aber ich kann die ja hernehmen, um hineinzuspringen und vielleicht sogar
was zu spüren, vielleicht auch, ja. Ja, auf jeden Fall, sich also wirklich mit dem zu beschäftigen, was wirklich da ist, halte ich für ganz wichtig, ja. Und dann gibt es natürlich ganz allgemeine Empfehlungen oder die vielleicht viele von uns wissen, aber nicht im Sinne jetzt, dass ich sage, damit kann man psychische Erkrankungen heilen, aber es gibt natürlich schon ein paar Empfehlungen, die sinnstiftend sein können. Das haben wir vorher schon besprochen, eben sich regelmäßig zu bewegen, auf eine gesunde Ernährung zu achten. Es gibt zum Beispiel Kolleginnen, in Innsbruck ist sie zu Hause, die Frau Dr. Mörkel, die über gesunde Ernährung für die Psyche schreibt, Omega-3-Fettsäuren, ungesättigte Fettsäuren eben, die man in den Nüssen zum Beispiel findet, in den hochwertigen Ölen, dass man auf entsprechende Aminosäuren achtet, die wir brauchen, um eben auch zum Beispiel Neurotransmitter herzustellen. Was fällt noch alles rein? Das, was man unter mediterraner Kost versteht. Also man kann da schon unterstützend auch sein. Natürlich jetzt nicht schwere psychische Erkrankungen damit heilen, aber man kann unterstützen. Soziale Kontakte zu pflegen ist was ganz Wichtiges. Vor allem wohltuende soziale Kontakte, das ist ganz wichtig. Ausreichend schlafen ist was Wichtiges. Man kann sich Fähigkeiten aneignen, mit denen man in schwierigen Situationen sich selbst beruhigen kann, sogenannte Skills. Ja. Man kann Entspannungsübungen lernen, man kann Yoga machen.
Also man hat grundsätzlich viele Möglichkeiten, selbst in der Hand. Also ja, das heißt, in die Aktion kommen, etwas tun, ja, sich vielleicht Fähigkeiten anzueignen, genau, mit denen man was weiterbringt. Ein guter Tipp in Richtung Zufriedenheit, wenn es schon nicht rein ums Glücklichsein geht, aber in eine Richtung, in der man sich wohlfühlt. Dann sage ich vielen Dank für Ihre Zeit. Danke, dass Sie uns Ihre Erfahrungen mitgeteilt haben. Herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio.
Sehr gerne.
Das war Blickwinkel Gedanken am Feiertag. Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zuhören. Für die Technik verabschiede ich mich im Namen von Rupert Brandstätter und Thomas Schitter. Am Mikrofon Viola Wörter. Wir alle gemeinsam wünschen Ihnen einen schönen Feiertagsausklang.
ORF Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 19 Uhr.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen mit Karlspreis ausgezeichnet. US-Gericht verwirft Zollaufschläge. Im Nachrichtenstudio Markus Langer. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist in Aachen mit dem internationalen Karlspreis ausgezeichnet worden. In ihrer Dankesrede rief von der Leyen angesichts der Krisen in der Welt zum Aufbau eines, wie sie sagte, unabhängigen Europas auf. Andreas Pfeiffer berichtet.
Europa ist ein Friedensprojekt, geboren aus den Schrecknissen eines Weltkriegs. Was wie eine Sonntagsrede klingen mag, nimmt Ursula von der Leyen angesichts neuer Gefahren sehr ernst.
Die Welt ist erneut geprägt von imperialen Mächten und imperialen Kriegen, von autoritären Mächten, die bereit sind, unsere Differenzen und Abhängigkeiten schonungslos auszunutzen.
Den Karlspreis erhält die Kommissionspräsidentin für ihr Bemühen, die EU unter diesem Druck von außen und ihren inneren Zentrifugalkräften zusammenzuhalten. Sie selbst betrachtet das als ihre Lebensaufgabe.
Europa ist mein Leben und es ist die größte Ehre meines Lebens, hier heute vor Ihnen stehen zu dürfen.
Das Preisgeld von 1 Million Euro fließt ukrainischen Kindern zu, die europäischen Frieden sehnlichst erwarten.
In den USA hat ein Bundesgericht fast alle von Präsident Trump geplanten Zollaufschläge als verfassungswidrig gestoppt. Trump habe seine Befugnisse überschritten, so das Gericht. Die Zuständigkeit liege beim Kongress. Die betreffenden Importzölle würden aufgehoben und ihre Anwendung dauerhaft untersagt. Die US-Regierung legte gegen das Urteil Berufung ein. Im Schweizer Bergdorf Platten droht nach dem gigantischen Gletscherabbruch jetzt eine Flutwelle. Gestern haben mehrere Millionen Kubikmeter Geröll und Eis das Dorf unter sich begraben. Durch die Schuttmassen staut sich jetzt ein kleiner Fluss auf. Im heimischen Fußball spielen Rapid Wien und der LASK um den letzten freien Europacup-Platz. Das Hinspiel im Playoff